Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist Sommer, es ist Wochenende und es ist der internationale Tag der Freundschaft. Da können wir ja gar nicht anders als heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur über die Freundinnen und Freunde reden, die wir heute beim Grillen treffen oder beim Spaziergang oder mit denen wir gerade zusammen Urlaub machen oder die wir heute nach ewig langer Zeit mal wieder anrufen möchten. Aber vielleicht liegen wir auch aktuell im Clinch mit ein paar Freunden, weil wir uns zerstritten haben über große oder auch kleine Themen. So oder so, wir reden heute über die, mit denen wir durch dick und dünn gehen oder gingen. Und wir tun dies mit Anke Helle, Chefredakteurin der Zeitschrift Freundin, die sich diese Aufgabe an der Doppelspitze mit ihrer Freundin teilt. Schönen guten Morgen, Frau Helle.
Guten Morgen.
Und zu Gast ist auch Sebastian Schöpp, Journalist und Autor des Buches Rettet die Freundschaft. Herzlich willkommen, Herr Schöpp.
Guten Morgen.
Warum Sie die Freundschaft retten möchten und warum die Ihrer Ansicht nach in einer Krise steckt, das werden wir bis 11 Uhr klären und dabei natürlich vor allem auch ins Gespräch kommen mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Was verstehen Sie unter Freundschaft? Wie pflegen Sie Ihre Freundschaften und wie ist es Ihnen in der Corona-Zeit mit Ihren Freundschaften ergangen? Sind da Beziehungen bröckelig geworden oder möglicherweise sogar beendet worden? Oder gab es Freundschaften, die sogar wieder an Fahrt aufgenommen haben? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: durch dick und dünn. Was bedeutet Ihnen Freundschaft? Im Sommer vor 2 Jahren fragte mitten im Lockdown das Allensbach-Institut die Deutschen nach der Bedeutung von Freundschaft. Und 85,5% gaben an, dass Freundschaften für sie enorm wichtig seien. Die absolute Nummer 1 im sozialen Wertesystem, für viele noch wichtiger als die Familie. Das ist im Wesentlichen so geblieben, aber was genau verstehen wir denn unter Freundschaft? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Buchautor Sebastian Schöpp und mit Anke Helle, die gemeinsam mit Matthäa Mögel an der Spitze der Zeitschrift Freundin steht. Frau Helle, ist Matthäa eine Kollegin oder eine Freundin?
Beides. Also wir haben angefangen als Arbeitskolleginnen, haben uns kennengelernt in einem Projekt, in dem wir neue Zeitschriften entwickelt haben. Und mittlerweile leiten wir seit 3 Jahren zusammen die Freundin und sie ist neben meinem Ehemann, glaube ich, der engste Mensch in meinem Leben. Deswegen ist sie auf jeden Fall auch eine Freundin.
Wie ist sie dazu geworden? Also welche Qualitäten hat sie, dass Sie gesagt haben, Mensch, mit der möchte ich befreundet sein?
Matthäa ist allen voran ein sehr guter Mensch. Sie ist ehrlich und offen und unglaublich herzlich. Sie ist, glaube ich, die beste Gastgeberin, die ich mir vorstellen kann. Ihre Eltern haben ein Restaurant früher gehabt, da hat sie ganz viel mitgekriegt. Und immer wenn ich bei ihr bin, dann fühle ich mich ab Sekunde 1 so wohl, wie ich mich sonst nur zu Hause fühle. Und sie ist aber vor allem jemand, der mir immer den Rücken frei hält. Also das ist auch das Tolle an unserer Doppelspitze. Wir sind beide Mütter, wir haben beide 2 Kinder. Und ich weiß ganz genau, wenn bei mir irgendwas ist und ich sage, ich brauche dringend Unterstützung oder Matthäa, ich kann jetzt gerade nicht mehr oder mir reicht es einfach mal für heute, dann ist sie immer da und springt ein und hilft mir. Und genau das macht ja eine Freundschaft aus. Mhm. Und aber auch eine sehr gute Arbeitskollegin.
Was macht sonst noch eine Freundschaft aus? Also was ist für Sie wirklich so die absolute Basis einer Freundschaft?
Vertrauen, glaube ich. Also das ist eben auch mit Matthäa. Deswegen, wir haben zum Beispiel eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Das heißt, ich lese alle ihre Mails, die sie bekommt und sie liest alle meine. Dazu gehört natürlich ein riesiges Vertrauen. Wir sagen aber auch gleichzeitig immer die gemeinsamen Werte. Also wir sind beide kommen aus dem Schwäbischen, aus der Kleinstadt. Wir sind beide Schafferinnen. Wir wissen einfach, wir haben ein sehr gutes Gefühl füreinander, was dem anderen wichtig ist und wann es dem gut geht und wann es dem schlecht geht. Und trauen uns das dann aber auch zu sagen. Da kommen wir wieder auf das Vertrauen zurück.
Im Mai hat die Freundin laufend neue Freundschaften geschlossen. Was war das für eine Aktion, die Sie da gemacht haben mit der Zeitschrift?
Wir hatten das Gefühl, dass gerade nach den Pandemiejahren viele Freundschaften kaputt gegangen sind oder auf wackeligen Beinen stehen zumindest und dass viele Leute sich danach sehen, neue Leute kennenzulernen. Und so haben wir mit nebenan.de dazu aufgerufen, an einem bestimmten Tag einen Plauderlauf zu machen. Das heißt, auf nebenan.de, dieser Nachbarschaftsplattform, Angebote reinzustellen und zu sagen, habt ihr nicht Lust, euch zu treffen und einfach eine Runde durch den Park zu laufen und uns dabei zu unterhalten. Und ich habe das selber in meiner Nachbarschaft hier in München gemacht, war tatsächlich ziemlich aufgeregt davor, weil so ein Blind Date mit wildfremden Menschen hatte ich davor tatsächlich auch noch nie. Und kam dann an diesen Treffpunkt hin, wusste ja auch nicht, wie viele da sein werden oder nicht. Und das waren 5 Leute da, die aus meiner Nachbarschaft waren, die ich alle davor noch nie gesehen habe. Bei einem habe ich festgestellt, danach, er wohnt mir direkt gegenüber. Wir hatten uns aber noch nie gesehen. Und wir sind dann durch den Park gelaufen, haben danach beschlossen, dass wir jetzt auch noch gemeinsam in den Biergarten gehen. Und so hatten sich über 130 Gruppen in ganz Deutschland verabredet und waren an dem Tag gemeinsam los. Und daraus haben sich wirklich neue Freundschaften und neue Spaziergänger oder Plauderlaufgruppen entwickelt, die sich seitdem regelmäßig treffen. Das freut uns natürlich riesig.
Klasse. Das ist ja zunächst mal, Herr Schöpp, wirklich nur ein Kennenlernen, aber vielleicht war das ja auch der Beginn etlicher Freundschaften. Haben Sie es ja auch gesagt, Frau Helle. Herr Schöpf, worin unterscheiden sich Freundschaften von Bekanntschaften?
Naja, gut, die Bekanntschaft steht natürlich am Anfang der Freundschaft. Man muss sich ja erst mal kennenlernen. Dann aber, ja, da muss irgendwas in Kraft treten, sozusagen, das man vielleicht nur als Schwingung bezeichnen kann, ne? Also, dass man spürt, aha, da ist so ein gemeinsames Interesse. Da sind vielleicht auch ein bisschen, man spürt ja auch so gemeinsame Werte. Man kommt leicht ins Gespräch, ne? Und das Entscheidende ist eigentlich natürlich, dass die Freundschaft etwas Dauerhaftes ist, eine Bekanntschaft, die entsteht und vergeht, aber bei Freundinnen und Freunden oder zumindest die, die es werden könnten, spürt man, ah, die Person möchte ich gerne wieder treffen. Und das ist ja dann auch meistens das, was passiert. Und man spricht ja auch von Freundinnen und Freunden, wenn man sich ganz einfach über viele Jahre vielleicht sogar immer wieder trifft, auch wenn große Pausen dazwischen sind, wenn es mal Lücken gibt, wenn die Lebenssituationen sich ändern, man aber immer wieder aufeinander zukommt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dieses Prinzip oder dieses Moment der Dauerhaftigkeit.
Genau, und also die Zeit spielt wahrscheinlich auch eine Riesenrolle, ne? Dass man sich Zeit
Ganz
nimmt,
genau.
damit es sich entwickeln
Ja.
kann. In
Ganz
welch,
genau.
in welcher Krise steckt die Freundschaft, die Ihrer Ansicht nach gerettet werden muss?
Naja, Sie haben ja diese Umfrage zitiert. Das ist immer das, was man natürlich zu hören bekommt, wenn man sagt, ja, wie wichtig sind Ihnen Freundinnen und Freunde? Da werden die wenigsten Menschen sagen, ist mir komplett unwichtig. Wenn man dann aber, also ich habe das auch so ein bisschen zum Anlass genommen, mal genauer nachzuforschen. Es gibt dann über einfache, simple Umfragen hinaus auch sehr viel genauere Untersuchungen, soziologische Studien, wo dann aber schon festgestellt wird, ja, so toll ist es um die Freundschaft nicht bestellt, ne? Wir können das auch, glaube ich, in unserem Alltag durchaus beobachten. Die großen Entscheidungen, die werden im Job und in der Familie gefällt. Freundschaften, die tendieren so ein bisschen dazu, eine schöne Nebensache zu sein in unserer durchgetakteten Welt. Ne? Und was ich, es gibt auch diese Klischees der Männer- und Frauenfreundschaften. Männer gucken Fußball und Frauen gehen ins Café. Und das war es dann aber auch oft schon. Ne? Und weil wir auch gerade von Freundschaften am Arbeitsplatz sprechen, Kolleginnen und Kollegen, das ist wahnsinnig schön, wenn sich da Freundschaft entwickelt. Aber in vielen Fällen sind Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich die einzigen Menschen, zu denen wir außerhalb der Familie noch so etwas wie freundschaftliche Beziehungen unterhalten, was manchmal gut geht, aber manchmal eben auch nicht. Also ich habe es persönlich festgestellt, dass es immer dann schwierig wird, wenn zum Beispiel eine Freundin, ein Freund in der Hierarchie aufsteigt oder man das selber tut. Und dann ist dann plötzlich, gelten ganz andere Gesetze. Insofern ist es natürlich ein idealer Zustand, wenn eine Doppelspitze, also zwei Freundinnen, die sich gleichgestellt sind, eine Zeitschrift leiten. Das, glaube ich, kann wirklich funktionieren.
Sie schreiben in Ihrem Buch, die Freundschaft beruht auf Freiwilligkeit. Damit kommt nicht jeder zurecht. Was haben Sie da beobachtet?
Naja, Freundschaft ist, das ist so eine Definition der großen Philosophen wie Kant, ne, die gesagt haben, also Freunde müssen einander gleichgestellt sein. Ein Freund, eine Freundin darf der oder der anderen nichts schulden, weil sonst ist es ja kein freiwilliges, kein gleiches Verhältnis mehr, sondern der eine steht sozusagen in der Schuld des anderen, ne? Also Freundschaft ist eigentlich die einzige Sozialbeziehung, die es gibt, die vollkommen auf Freiwilligkeit beruht. In der Liebe ist es ja anders, da sind wir uns in Gefühlen auch ein Stück weit ausgeliefert, da können wir gar nicht aus. Freundschaft entsteht, aber man kann auch sozusagen sagen, ja, ich will gar nicht befreundet sein. Auch es gibt Menschen, für die ist Freundschaft tatsächlich auch nicht so wichtig, ne? Die leben ganz in ihrem Familienkreis. Man muss nicht unbedingt wie wild Freundinnen und Freunde suchen. Es ist eine Sache, die wir uns tatsächlich aussuchen können. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Die alten Griechen haben deswegen auch gesagt, die Freundschaft ist das, was den Menschen sozusagen erst zum Menschen macht, was ihn über das Tier hinaushebt, das ja seinem Herdentrieb genügt.
Wie ist das für Sie beide? Wo rangiert bei Ihnen die Freundschaft? Also rangiert sie vor Familie, Frau Helle?
Ach, vor oder nach ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, sie ist aber mindestens gleichwertig. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel nicht bei meiner Familie lebe, also bei meiner jetzt bei meinen Eltern in der Nähe. Ich komme aus Tübingen ursprünglich und lebe heute in München. Das heißt, auch da ist dieses Netzwerk aus Freundschaften und aus Freundinnen, das ich hier entwickelt habe oder gebildet habe, das ist wahnsinnig wichtig im familiären Alltag auch. Auch, dass man sich da entlastet und füreinander da ist. Ich finde, es ist einfach was anderes, aber es ist genauso wichtig. Und ich finde tatsächlich auch, dass es wichtiger geworden ist in mancherlei Hinsicht, weil man eben nicht mehr unbedingt in der Nähe der Ursprungsfamilie ist oder seltener in der Nähe ist und deswegen sich noch viel mehr auf Freundschaften verlassen können muss.
Herr Schöpf, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also bei mir kann ich sagen, steht die Freundschaft tatsächlich an erster Stelle. Ich habe keine eigene biologische Familie sozusagen, und das ist bei uns so ein bisschen, jetzt in Anführungszeichen klingt widersprüchlich, Familientradition. Bei uns wurde schon bei meinen Eltern und Großeltern auch nie sehr viel Wert auf Familienleben gelegt. Das erbt man dann wahrscheinlich irgendwie, und für mich, ich habe eigentlich immer das, was die Soziologen ein freundschaftsbasiertes Leben nennen, geführt. Also es gibt da den schönen Begriff, der kommt schon aus den 80ern, der Wahlfamilie, ne? Das war so die Zeit, wo man sich auch von traditionellen Bindungsformen lösen wollte. Ein großes Stichwort war damals, die Ehe ist ein hierarchisches System letztens, und mit diesen Sachen bin ich so ein bisschen auch aufgewachsen. Und habe eigentlich, ohne es jetzt mir mal so zu überlegen oder zurechtzulegen oder das zu entscheiden, eigentlich ganz instinktiv ein Leben geführt, in dem die Freundschaften eigentlich an erster Stelle immer gestanden sind, und würde auch tatsächlich von mir selbst behaupten, hier, ich lebe in einem kleinen Ort bei München, bin da nach langen Jahren zurückgekehrt, weil hier auch irgendwo meine Wahlfamilie ist, ne? Und hat sich immer sehr gut angefühlt, auch während ich weg war, in der Welt unterwegs war, dass ich hier wusste, hier gibt es so einen Kreis, der eben aus freiwilligen Stücken zueinander hält und auf den ich mich im Notfall verlassen kann.
Wir verlassen uns auf unsere Hörerinnen und Hörer und freuen uns sehr über Ihre Anrufe zum Thema Freundschaft. Was bedeutet die Ihnen? Was macht für Sie eine echte Freundschaft aus? Wie intensiv pflegen Sie Ihre Freundschaften? Und wie haben sich Freundschaften über die Lebenszeit verändert? Freunde sind da, wenn wir in Not sind. Sie kennen unsere Sonnen- und unsere Schattenseiten, und wir widmen Ihnen heute am Internationalen Tag der Freundschaft 2 Stunden bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Sebastian Schöpp, Journalist und Autor, und Anke Helle, Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Freundin. Ingrid Zabel aus Holzminden hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Zabel.
Ja, guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen aus mit Ihren Freundschaften?
Ja, also ich habe nicht so viele Freundschaften. Es sind mit der Zeit weniger geworden, altersbedingt. Aber meine beste, älteste Freundin habe ich praktisch geerbt. Unsere Großmütter waren schon befreundet, haben zusammen das Kochen gelernt. Danach haben sich die Töchter angefreundet. Und wir als Enkeltöchter sind jetzt auch schon von Geburt an befreundet. Ne?
Das ist ja sensationell.
Ja, also inzwischen sind es 77 Jahre.
Nein, Wahnsinn. Wie haben Sie das geschafft, über 77 Jahre hinweg den Kontakt zu halten?
Naja, erst waren es die Großmütter, die sich besuchten, von Bonn nach Holzminden, oder Hannover, zuerst Hannover, und dann zogen die anderen nach Bonn. So, und dann haben die Mütter sich immer besucht. Und wir beide, meine Freundin Marion und ich, wir sind auch zusammen in Urlaub gefahren. Wir haben Kontakt gehalten, brieflich. Also jetzt telefonieren wir jeden Tag miteinander, mal die eine, mal die andere. Und man macht sich Gedanken, wenn die eine nicht anruft. Ne?
Ja, das ist also ein tägliches Telefonat. Da frage ich mich immer, was erzählt man sich da?
Also,
irgendwie hat man immer was zu erzählen, oder?
Ja, Gedanken, die hochkommen, Erinnerungen an früher und das, was täglich mal passiert, Kleinigkeiten, das macht richtig Spaß. Jeder hört der anderen ganz so.
Welche Erinnerungen teilen Sie dann vor allem mit Marion? Sind das die schönen oder sind das auch die, wo Sie sagen, Mann, weißt du noch, da hatten wir ein richtiges Tief oder da hatte eine von uns ein richtiges Tief?
Ja, also alles, wie gesagt, Urlaubserinnerungen und das aus dem täglichen Leben natürlich auch, denn da hilft eine der anderen irgendwie drüber hinweg.
Frau Helle, kennen Sie auch solche Freundschaften, die schon so lange halten zwischen Frauen?
Ja, also ich habe tatsächlich selber eine Freundschaft, die aus der Kindergartenzeit stammt. Also meine engste, beste Freundin, mit der bin ich in die gleiche Kindergartengruppe gegangen und sie wohnte neben uns. Und mittlerweile leben wir seit sehr langer Zeit nicht mehr in einer Stadt, aber das ist auch egal. Also auch wenn wir uns mal ein Jahr nicht hören oder ein halbes, dann wenn wir uns sehen, dann ist es genauso wie damals und wir müssen eben nichts erklären. Und das ist wahnsinnig angenehm. Das kann ich mir vorstellen, Frau Zabel, dass es bei Ihnen auch so ist, dass die gesamte Familiengeschichte ja quasi bekannt ist und man gar nicht viele Dinge erklären muss.
So ist es. Und man kennt sich und man weiß, was der andere macht oder vorhat. Mhm. Das erfährt man sowieso. Auch wenn man sagt, ich muss heute irgendwo hin, kannst du mich nicht erreichen, dann klappt das trotzdem später. Ne?
Sind denn Ihre Freundschaften anders als die Ihrer Mütter? Also sind sie anders? Also hat sich die Freundschaft verändert in den Generationen?
Nee, eigentlich nicht. Also die Mütter waren vielleicht nicht ganz so eng miteinander, aber die Großmütter, die haben sich sehr, sehr gemocht, ne?
Hm. Aber das ist ein gutes Stichwort, Herr Schöpp. Wie verändern sich Freundschaften über Generationen hinweg, also über die Lebenszeit hinweg auch?
Ja, ich fand es sehr interessant, was Sie erzählt haben, Frau Zabel, weil bei Ihnen ja Freundschaft sozusagen ein soziales Netz ist, ne? Das ist eigentlich eine ganz klassische Anforderung an die Freundschaft, die schon auch in der Antike formuliert wurde, ne? Die Freundin und Freund müssen da sein füreinander, wenn es eng wird im Leben. Gerade wenn man älter wird, ist das ja auch ein Thema. Ne? Viele Menschen vernachlässigen ihre Freundschaft so während der sogenannten mittleren Jahre, in denen, wie ich vorhin schon sagte, Job und Familie natürlich die ganze Kraft fordern. Und viele stellen dann leider fest, wenn sie älter werden, Mist, da ist überhaupt niemand mehr, mit dem ich wirklich mal richtig reden kann. Ne? Oder auch zum Beispiel, was ja nun heutzutage leider Alltag ist, Familien zerbrechen, Ehen gehen auseinander, Beziehungen scheitern und dann stehen viele Menschen einfach da und haben überhaupt niemanden mehr. Also bei mir war es so, ich habe als Kind einen guten, engen Freund gehabt, den Erkan. Wir haben uns in der Grundschule kennengelernt und für mich war das also irgendwie ein Mensch, mit dem ich sofort so harmoniert habe. Wir wussten einfach immer, was der andere auch denkt und will und wir haben vom ersten Tag an so richtig alles miteinander geteilt, auch die folgenden Lebensabschnitte und Schritte und haben uns dann aber, als wir 16 waren, wie das im Teenageralter oft so ist, zerstritten und eigentlich jetzt erst wieder Kontakt aufgenommen. Ich habe ihn einfach angerufen, weil ich dieses Buch geschrieben habe über die Freundschaft und nach 40 Jahren Schweigen sozusagen haben wir aber sofort wieder zueinander gefunden und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Freundschaft. Ich kann nur jedem empfehlen, das zu versuchen, gerade wenn man älter wird.
Weshalb haben Sie sich mit Erkan zerstritten, als Sie 16 waren?
Ja, wir haben damals eine Band gegründet, das war irgendwie, da haben wir uns ein bisschen überhoben mit diesem Inhalt, ne? Und es ist ja so, das ist ja leider was heute auch wieder zu beobachten ist, wenn der Inhalt sozusagen wichtiger wird als die soziale Beziehung, als die Freundschaft, dann wird es schwierig. Das merkt man daran, wenn zum Beispiel, wenn die Sache sozusagen über den Menschen gestellt wird und wir waren uns damals in vielen Dingen nicht einig und ich habe die Sache, die Band sozusagen wichtiger gefunden als die Sozialbeziehung. Erkan ist damals ausgestiegen und ich habe ihm dann auch so die Freundschaft eigentlich aufgekündigt, wobei ich immer der Meinung war, er hätte sie mir aufgekündigt. Und wir haben eigentlich erst jetzt vor kurzem darüber nochmal gesprochen und kamen dann überein, dass man das so eigentlich gar nicht sagen kann. Es ist, unsere Wege gingen damals auseinander und haben jetzt wieder zusammengefunden. Und das ist was mich persönlich mit großer Freude eigentlich erfüllt und was mich sehr bereichert.
Wie war denn das, als Sie ihn dann angerufen haben? Ist er aus allen Wolken gefallen nach 40 Jahren oder hat er gesagt, hallo Sebastian?
Ja, ich hatte ihn, heutzutage gibt es ja zum Glück die Möglichkeit des vorherigen E-Mails, mit dem man sich ankündigt.
Okay.
Aber das war am Ostermontag in der Corona-Zeit, ne? Also man war sowieso gierig nach Sozialkontakten. Ich habe ihn dann, hat er zugestimmt, ruf mich doch mal an. Wir hatten aber keinen Tag vereinbart oder so. Und ich habe ihn einfach so angerufen am Ostermontagnachmittag. Und das war so, dieser Moment, wenn man einfach gleich wieder losreden kann. Ne? Das ist so das Besondere an guten Freundschaften, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen. Man findet sofort wieder einen Anknüpfungspunkt. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, man macht so weiter, als hätte man sich erst gestern gesehen, das wäre vielleicht übertrieben, aber man spürt doch, da ist noch was. Das muss eigentlich natürlich auch nicht sein. Es gibt auch Freundschaften, die zerbrechen und kommen nie wieder zusammen. Es gibt da kein Dogma, keine Regeln und das ist eigentlich auch fast das Schönste an der Freundschaft, dass sie nicht so mit einem Regelwerk genügt, so ein bisschen anarchisch eigentlich ist. Also ich finde das gerade in der heutigen Zeit eine schöne Eigenschaft.
Und nach dem Telefonat haben Sie sich dann aber getroffen?
Wir haben uns mehrmals getroffen und wir waren vor 14 Tagen, er wohnt jetzt in Norddeutschland, wir waren gemeinsam wandern im Teutoburger Wald. Wir sind nach Bielefeld gelaufen, das fand ich ganz großartig. Da war ich nämlich noch nie vorher.
Frau Zabel, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Holzminden und wenn Sie heute mit Marion telefonieren, dann bestellen Sie Ihren schönen Gruß von uns.
Ja, vielen Dank auch.
Danke, dass Sie angerufen haben. Und wir gehen von Holzminden nach Ebsdorf zu Andrea Both. Guten Morgen, Frau Both.
Ja, guten Morgen.
Wie schaut es bei Ihnen aus mit der Freundin oder dem Freund?
Ja, ich kann Ähnliches berichten, allerdings nicht auf 77 Jahre zurückblicken, aber immerhin auf 40. Ich habe nämlich meine Freundin vor 40 Jahren kennengelernt im Studium, als wir beide mit dem Studium begonnen haben in Münster. Und ja, das hält bis heute. Wir haben vor einigen Monaten festgestellt, oh, das sind ja schon 40 Jahre dieses Jahr.
Ja.
Wir sehen uns sehr selten, weil wir inzwischen berufsbedingt umgezogen sind bis in die Lüneburger Heide und meine Freundin immer noch im Münsterland lebt und arbeitet. Aber ja, die neuen Medien machen es möglich, WhatsApp und Anrufe natürlich ständig,
ja.
die dann auch sehr lange dauern.
Aber können. Frau Both, was ist das? Was hält da seit 40 Jahren? Was verbindet Sie?
Ich glaube, das, was vorher auch schon gesagt ist, dass man sich kennt, dass man schon viel, wir haben, wie gesagt, viel zusammen gelernt. Wir haben im Studium zusammen Griechisch und Hebräisch gelernt und haben da viel zusammen erlebt und mitgemacht.
Haben Sie Theologie studiert?
Ja, genau. Höhen und Tiefen erlebt zusammen und natürlich auch zusammen gefeiert. Wir haben ja unsere Familien zusammen sozusagen parallel gegründet und das sind halt die Sachen, die verbinden. Mhm. Aber man kann halt beides teilen, Freud und Leid und auch auf die Entfernung hin geht das dann, dass man dann doch mal dem anderen Trost zusprechen kann, auch wenn man sich nicht direkt sieht. Und ich denke, das ist es, was es ausmacht. Und mein Mann hat genauso eine Freundschaft oder eigentlich zwei Freunde auch aus der Studienzeit, die wir genauso selten sehen, aber wie gesagt, wenn, dann ist es so, als hätte man sich erst kürzlich getroffen und man hat immer Themen und Gesprächsstoff für Abende.
Wie war das, nachdem Sie die Familien gegründet haben? Gab es da Freundschaften bei Ihnen, die anders geworden sind, weil Sie Kinder bekommen haben und die Freunde vielleicht nicht?
Naja, nee, so eigentlich nicht, weil die Freundschaften, die wir dann hatten, bezogen sich eigentlich immer auch auf unsere Kinderzeit. Und da haben wir halt die Erziehungszeiten geteilt, weil die Kinder miteinander befreundet waren vor allem.
Mhm.
Da hat man sich dann halt da getroffen. Das waren auch schöne Freundschaften, aber nicht diese tiefe Freundschaft, die durch die Jahrzehnte schon bestanden hatte. Anders gelagerte Freundschaften dann, die dann auch ein bisschen lockerer waren und auch eher auseinandergegangen sind. Jetzt, da die Kinder groß und aus dem Haus sind bei allen, ist da nicht mehr ganz so viel Verbundenheit. Das bezog sich wirklich auf die Kinder. Freundschaften auch.
Frau Helle, Ihre Kinder sind noch nicht aus dem Haus. Ihr Sohn ist 6, Ihre Tochter 10 Monate alt. Was ist bei Ihnen anders geworden? Oder ist alles gleich geblieben mit den Freundschaften, auch als die Kinder dann auf der Welt waren?
Ja, nein, natürlich ist vieles anders geworden. Also ich habe mich vorher erwischt gefühlt von Herrn Schöpp, der irgendwie erzählt hat, dass man in dieser Rush-Hour des Lebens seine Freunde so ein bisschen verliert. Mit 2 Kindern und Vollzeitjob wir bauen gerade ein Haus um und ziehen bald um und so und haben eben auch noch Familie und tatsächlich denke ich manchmal so, wo in diesem ganzen Konstrukt ist eigentlich der Platz für Freunde geblieben. Das ist natürlich sehr schwierig und dann ist es wirklich so, dass man sich oft eher mit denen trifft, die auch Kinder haben, damit die Kinder eben auch beschäftigt sind, sagen wir es mal so. Gleichzeitig sind mir meine Freundschaften ohne Kinder noch viel heiliger geworden, weil die mich auch als Anke sehen so und ohne Kinder sehen. Also deswegen hat sich das eher so ein bisschen aufgeteilt nach Funktionen, sagen wir es. Also ohne das abwertend nennen zu wollen, sondern eher aufwertend tatsächlich, dass ich eben bei manchen genau das suche, wo ich ohne Kind bin und wo wir vielleicht nicht darüber reden, dass die Kleine gerade den Brei verweigert, sondern darüber reden, was gerade im Kino läuft. Und dafür brauche ich aber natürlich auch die Freundschaft, bei der ich eben sagen kann, oh, sie schläft nicht durch und die andere sagt ja bei mir auch nicht. Das hilft natürlich auch. Also ich merke, die Vielfalt der Freundschaften wird größer. Man hat auch neue Freundschaften, die nur über die Kinder entstehen. Also dass ich auf einmal, weil mein Kind einen Freund hat, plötzlich mit der Mutter auf dem Spielplatz dastehe und wir kennen uns überhaupt nicht und man sagt so, und was machen Sie so? Und dann kommt man ins Gespräch und findet sich nett oder findet sich nicht so nett. Das ist auch eine neue Freundschaft, die dazukommt. Also es gibt eine ganze Palette, die in dieser Zeit neu entsteht, die man alle nicht missen muss, aber das Problem ist tatsächlich die Zeit, dass man es kaum schafft, das alles unterzubringen.
Herr Schöpp.
Ja, genau, das ist in den mittleren Jahren einfach ein Riesenproblem und das kann man auch nicht wegdiskutieren, man kann auch nicht sagen, ich mache da was falsch oder so, das ist einfach so, ne? Man ist da unheimlich eingespannt, ne? Also man hat seine eigene Familie, möglicherweise hat man dann noch die eigenen Eltern, werden vielleicht krank, dann kommt diese berühmte Sandwich-Lage, ne? die meisten Menschen so um die 50 trifft, da kann man auch nicht verlangen, dass man sich ständig kümmert, ne? Und ständig Freundinnen und Freunde aus der Studienzeit wieder anruft und so. Das Wesen der Freundschaft besteht aber auch darin, dass eine gute Freundin, ein guter Freund das auch nicht verlangen, dass man das ständig tut, ne? Sondern dass man sozusagen dem oder der anderen auch die Zeit lässt, na gut, das ist jetzt einfach deine Familienphase, ich habe einen sehr guten Freund, der etwas jünger ist als ich, der steckt gerade so mittendrin in dem, was Sie geschildert haben, Frau Helle. Und das ist vollkommen klar, dass wir jetzt nicht durch die Kneipen ziehen oder ähnliches. Er hat riesen Mühe, sich dann einen Babysitter zu suchen, wenn wir mal auf ein Festival gehen oder sowas. Aber das ist ja vollkommen klar. Und wenn man gut befreundet ist, dann denkt man sich auch, naja, diese Jahre, da kann man sozusagen im Hintergrund präsent sein. Du, wenn was ist, ruf mich an, aber ich bin dir auch nicht böse, wenn du nicht anrufst. Ne? Das, glaube ich, ist so diese Großzügigkeit, die gehört zu guten Freundschaften dazu.
Ich bin noch, Herr Schöpp, bei diesem Punkt von vorhin, weil Sie sagen, Freundschaft beruht auf Freiwilligkeit. Aber so ganz freiwillig bleibt es ja nicht, denn natürlich sind da auch Erwartungen mit Freundschaft verbunden. Zum Beispiel die Erwartung an Verlässlichkeit. Sollten wir die gar nicht haben?
Die Erwartungen sind tatsächlich ein großes Problem in der Freundschaft. Man spürt das ja sofort dann, wenn die Erwartungen überhand nehmen. Also gute Freundin, guter Freund und fängt an, einen so ein bisschen mit Erwartungen zu überhäufen, was man denn eigentlich tun müsste, damit die Freundschaft funktioniert. Das muss jedes Mal irgendwie so ein bisschen neu ausverhandelt und neu austariert werden. Mit wirklich guten Freundinnen und Freunden spürt man das eigentlich, wie weit man gehen kann. Und man hat das ja, jeder hat das schon erlebt, ne? Man trifft jemanden, ist ganz gut befreundet, stellt dann aber fest, diese Person hat zu hohe Erwartungen. Das funktioniert in der Freundschaft nicht, ne? Also die Freundschaft verträgt insofern keine Kompromisse. Man sagt nicht, ja, okay, mache ich jetzt halt mal und sowas. Nee, da geht Freundschaft tatsächlich auseinander. Es ist eine ganz sensible Sozialbeziehungen. Die Erwartungen sind tatsächlich ein ganz, ganz heikles Thema. Und das ist anders als in einer Ehe zum Beispiel oder in einer Partnerschaft. Da hat man ganz klare Erwartungen und die hat man auch zu haben, ne, wenn man Kinder hat oder sowas. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Freundschaft und einer Beziehung, die auf erotische Anziehung beruht.
Ja. Frau Both, wie ist das bei Ihnen mit den Erwartungen? Haben Sie das erlebt, dass es Freundinnen und Freunde gab, die zu hohe Erwartungen an Sie hatten, wo Sie gedacht haben, das schaffe ich einfach nicht?
Nee, das kann ich so eigentlich nicht sagen. Aber es stimmt wahrscheinlich, dass man als die Erwartungen so nicht stellen soll oder dass das ein Zeichen von guter Freundschaft ist. Aber auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass eine Freundschaft gepflegt werden möchte und erstens mal keine Einbahnstraße sein sollte. Dann wird es nämlich auch frustrierend, wenn man das Gefühl hat, ich mache immer, aber da kommt weiter nichts. Der andere freut sich zwar, wenn du dich meldest, aber das war's dann auch. Also es sollte keine Einbahnstraße sein, aber sie sollte auch schon ein bisschen gepflegt werden durch Kontakte oder auch dann durch Treffen. Und das ist dann halt schön, wenn man etwas älter ist und die Kindererziehung dann von hinten betrachten kann, die Kinderzeit. Und man dann eigentlich auch wieder auch flexibler ist oder sich einfach mal sagt, so vornimmt, so nächstes Wochenende fährst du jetzt mal die 4 Stunden bis ins Münsterland oder irgendwo anders hin und machen ein Treffen aus. Mein Mann hat da ein ganz pragmatisches Rezept entwickelt mit den Jahren, dass er dann gleich einen Kalender herholt und sagt so, wann hast du denn Zeit, wann können wir das denn machen? Weil sonst heißt es immer, ja, wir könnten ja mal. Ja, könnten wir. Aber dann schreibt er dann meistens schon mal ein oder zwei Termine so zur Auswahl in den Kalender. Und manchmal klappt das dann halt auch nicht, weil dann irgendwie doch wieder was dazwischen kommt, berufsmäßig. Oder man jetzt gerade in der Corona-Zeit, ist es natürlich immer ein bisschen mit Vorbehalt, ob das so klappt. Aber so grundsätzlich machen wir das schon, dass wir dann auch sagen, nee, dann nehmen wir uns das jetzt mal fest vor und verabreden uns auch. Wie gesagt, ich denke, es ist beides.
Das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass die Männer sind da viel besser drin als die Frauen tatsächlich, interessanterweise. Also bei meinem Mann ist das auch so. Also der kann auch, der hat immer so ein paar Jungsgruppen und mit denen fährt er einmal im Jahr auch weg und die machen einfach ein Jahr vorher, machen die einen Termin aus. Ich versuche das mit meinen anderen Freundinnen irgendwie hinzukriegen und wir scheitern kläglich schon am Frühstück irgendwie, das wir zusammen haben wollen. Ich habe da das Gefühl, dass da Männer, wie Sie gerade gesagt haben, sehr viel pragmatischer sind und einfach in den Terminkalender das festlegen und die Frauen denken, ah, aber da könnte noch das sein und da könnte noch das sein und lassen mal offen halten und dann am Ende klappt es nicht. Da müssen wir uns irgendwie anstrengen, wir Frauen, dass wir das besser hinkriegen.
Wir lernen also durch Andrea Both aus Ebsdorf, männlicher Pragmatismus hilft, Freundschaften zu pflegen und zu halten. Frau Both, ganz herzlichen Dank für diesen Anruf aus Ebsdorf. Frau Helle, Sie haben im letzten Jahr ein Freundschafts-Special herausgegeben und dafür mal kurz den Namen gewechselt und haben das Freundinnen genannt. Welche Paare haben Sie da vorgestellt?
Oh, da haben wir ganz unterschiedliche Freundschaften vorgestellt. Da war ein Freundinnenpaar, das ganz klassisch sich schon in der Schulzeit kennengelernt hat. Dann war eine dabei, die mich besonders berührt hat. Da war eine Frau, die eine Pflegekraft für ihre Eltern gesucht und gefunden hat, die dann bei ihnen gewohnt hat. Und die am Anfang von dieser etwas spröden Frau irgendwie gar nicht angezogen war. Aber je länger die sich dann auch um ihre Eltern gekümmert hat und eben mit am Tisch saß und wurde sie immer mehr zur Vertrauensperson. Und als dann die Mutter starb, wurde sie noch enger und es hat mittlerweile eine ganz enge Freundschaft mit dieser eigentlich als Pflegekraft angestellten Frau. Das fand ich sehr schön. Und dann gab es eine andere Geschichte von zwei Freundinnen, die ein gemeinsames Hobby zum Motorradfahren hatten. Das ist, glaube ich, etwas anderes, was Leute zusammenbringt, dass man so eine Sache hat, die einen wirklich verbindet und begeistert.
Sie haben dann natürlich auch ein Interview mit einer Psychologin geführt und die hat gesagt, Rituale und Regelmäßigkeit sind essentiell für Freundschaften. Und darüber würde ich gerne sprechen mit Markus Grubert aus Bielefeld. Schönen guten Morgen, Herr Grubert.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie sehen Sie das bei den Freundschaften? Sind Rituale und Regelmäßigkeit essentiell, damit die Freundschaften halten können?
Ja, das ist so. Das ist auch bei der Familie so, das ist bei Freundschaften so, das ist bei jeder Art von Beziehung so. Und ja gut, was mich betrifft, hatte ich ja vor allem angerufen, weil ich eine 40-jährige Freundschaft mit einer Frau pflege. Und ja, genau. Ich habe das ja, weil... Wie ist das mit Männern und Frauen?
Ja.
Und Sie kennen Harry und Sally?
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich. Ja, genau. Bei mir ist es genau umgekehrt. Genau. Also, das ist so. Wir haben uns kennengelernt in Bielefeld. Also wir haben beide Biologie studiert und haben uns in Bielefeld kennengelernt, sind mit unseren Eltern und haben dann praktisch zusammen im Studentenwohnheim gewohnt und wohnen dann ein Liebespaar. Aber war relativ kurz. Ne? Und dann über die langen Jahre... Sie hat auch eine Ehe gehabt und verschiedene andere Beziehungen. Wir sind aber immer in Kontakt geblieben, das muss man auch sagen. Ne? Und es hat sich dann halt so entwickelt, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Sie haben gesagt, das ist eine Freiwilligkeit. Aber im Prinzip sehe ich das so, dass also es ist eine Art von Beziehung. Ich würde es vergleichen, das ist wie Familie, aber... Es ist natürlich auch Freundschaft, aber man hat auch diese intime Erfahrung geteilt. Also es ist schon eine sehr komische Sache. Aber es ist, ich weiß, das wird sehr selten sein. Aber ich wollte nur das sprechen. Ja. Also es ist möglich, es ist bei Männern und Frauen auch ohne Sex möglich. Das wollte ich nur das sagen.
Schön. Herr Grubert, welche Rituale haben Sie denn mit Ihrer Sally? Also treffen Sie sich einmal die Woche,
Ich werde es jetzt sagen, also jetzt ist der Vormittag, ich habe von ihr SMS gekriegt, habe ich ein paar Erledigungen gemacht, einkaufen und fahre dann, wenn die Sendung vorbei ist, bald, gehe ich vielleicht noch eine Stunde, ich habe immer Nachtschicht, da gehe ich eine Stunde schlafen und jeden Tag fahre ich praktisch dann immer zu ihr und dann bin ich dann den Nachmittag bei ihr. Man muss natürlich sagen, also bei uns, wir haben also wie gesagt, keine Kinder und nichts und so weiter. Also jeder hat seine Familie, die wir auch kennen. Aber bei uns ein sehr, sehr, sehr großes Ein Verständnis ist halt, dass wir beide, weil wir Biologie und so weiter, dass wir wirklich total also tierverliebt sind. Also was wir an Tieren zusammen, also immer, also Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir Tieren haben. Und das ist einer unserer großen
Gemeinsamkeiten, ja.
Gemeinsamkeiten, naja, also das war Gemeinsamkeit, genau. Ja. Dass die Beziehung, diese, das ist ja auch Ritual, ne? Also dass man, also es ist vor ein paar Monaten unser liebster Kater gestorben und also wie wir da zusammengehalten haben und das zusammen, also auch, naja, da mussten wir auch zusammenwachsen. Ja. Ne? Also wir haben ihn so geliebt.
Ja, Herr Schöpp, da sind wir natürlich beim großen Thema Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften und dann auch nochmal über Kreuz. Fantastisch.
Also das ist echt die klassisch platonische Beziehung, die über das Sexuelle schon hinausgewachsen ist. Ne? Also der Begriff wird oft falsch gebraucht. Das heißt dann oft, das sei eine Beziehung ohne Sex. Das stimmt nicht. Platon hat eigentlich eine Beziehung gemeint, die sozusagen sich noch einen Schritt weiterentwickelt hat und das Geistige in den Mittelpunkt stellt. Das ist die wirklich klassische platonische Beziehung. Tatsächlich selten. Es gibt ja so dieses Klischee, Männer und Frauen könnten nicht befreundet sein. Das ist ja was man immer wieder Land auf Land abhört. Und tatsächlich ist es ja schwierig. Ne? Also es ist nicht immer ganz einfach, aber ich persönlich behaupte, dass man das ziemlich schnell eigentlich weiß und ziemlich schnell merkt, in welche Richtung das geht. Ne? Ob das eine Liebesbeziehung werden könnte oder ob das eine gute Freundschaft wird. Manchmal gibt es auch verschiedene Phasen, dass man erstmal, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen direkt, sich aneinander ausprobiert, sozusagen feststellt, nee, wir sind eigentlich bessere Freundinnen oder Freunde. Ich habe das persönlich auch kennengelernt und muss sagen, ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, weil das sind, Siegfried Krakauer hat gesagt, das sind die reifsten und süßesten Beziehungen überhaupt, ne? Wo man sozusagen beide Aspekte kennt und sich auf eine gute Freundschaft verständigt hat, wenn man das so sagen kann, oder einfach eine gute Freundschaft gewachsen ist. Ich persönlich finde das eine sehr schöne Sache, aber es ist sehr, sehr schwierig und führt auch oft dann zu Problemen. Zum Beispiel alte Geschichte, ne? Befreundet mit der Ex, mit dem Ex, geht das? Mhm. Meistens in der neuen Beziehung ein Riesenproblem oder sehr oft ein Riesenproblem. Bei meiner Lebenspartnerin ist das zum Glück nicht so. Ne? Die nimmt das ganz, ganz offen auf und findet das sogar bereichernd. Das ist aber, muss ich sagen,
kommt ja darauf an, wie viele Exen man so hat, ne? Mit denen man befreundet ist.
Gut, klar, wenn die Liste zu lang wird, dann wird es verdächtig. Nein, genau. Aber gute Freundinnen und Freunde hat man ja auch nicht jetzt wirklich wahnsinnig viele. Ne? Und ich habe tatsächlich eine Ex, mit der ich sehr, sehr gut befreundet bin. Und das ist aber auch außer Frage, weil wir sind viel länger befreundet, als wir ein Paar waren.
Frau Helle, teilen Sie denn eine ähnliche Erfahrung wie Markus Grubert? Nur, also auch so eine Harry und Sally-Geschichte?
Sie war tatsächlich, also ich habe auch einen wirklich sehr engen besten Freund. Da ist es tatsächlich auch so, dass die Freundschaft immer platonisch war. Und wir deswegen diesen Teil nie hatten. Wir haben tatsächlich auch mal zusammengearbeitet und kennen uns daher. Also ich scheine meine Freundschaften sehr oft aus dem Arbeitsumfeld zu rekrutieren, sagen wir mal so. Aber wir sind sehr, sehr eng. Wir haben früher wirklich fast jeden Tag telefoniert. Jetzt haben wir beide Kinder und das ist ein bisschen seltener geworden. Aber es ist ganz interessant, weil mir mein Freund Sascha, der beim Zeitmagazin mittlerweile ist, der hat mir damals erzählt, er hat dann eine neue Freundin bekommen und die fand es natürlich erst komisch, dass er jeden Tag mit einer anderen Frau telefoniert hat, die sie nicht kannte, weil er war in Berlin, wir waren in München, das heißt, sie wusste nicht, wer ich bin. Und er meinte dann irgendwann zu mir, es wäre so komisch, bei vielen Frauen wäre sie eifersüchtig und bei mir war sie das von Anfang an nicht, weil sie wahrscheinlich irgendwie instinktiv gespürt hat, was Herr Schöpf vorher auch sagte, dass es so eine Ebene drüber ist. Also wir sind da, er ist für mich eher so eine Art Bruder, wirklich, an den ich mich in allen Lebenslagen wende und der mir irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Und das hat sie irgendwie von Anfang an gespürt und mein Mann genauso. Also er musste oft lachen, wenn ich schon wieder mit Sascha telefoniert habe. Und hat gemeint so, dass ich mit ihm mehr spreche als mit ihm selber, also mit meinem Ehemann, wo er bestimmt in gewissen Zeiten recht hatte. Aber die waren nie eifersüchtig, weil sie, glaube ich, gespürt haben, dass es einfach eine ganz andere Verbundenheit ist, als was sexuell ist.
Ja, das glaube ich auch. Das ist einfach auch so eine gewisse, ja, Form von Reife, ne? Dass man es erkennt und spürt. Und ich denke, man weiß es sehr genau. Man weiß es bei sich selbst, aber man spürt es auch bei anderen, wenn man ein bisschen die Fähigkeit hat, sich in andere Menschen auch hineinzudenken oder mit ihnen zu fühlen, die entsprechende Empathie hat. Also ich finde diese Eifersuchtsattacken auf gute Freundinnen und Freunde sehr, sehr schwierig. Ne? Und ich habe das auch schon erlebt und das finde ich, ist keine gute Basis, auch für eine Beziehung.
Sagt Sebastian Schöpp, Journalist und Autor, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Anke Helle, Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Freundin, weil wir über die Freundschaft reden. Wir haben das getan auch mit Markus Grubert aus Bielefeld. Vielen Dank für diesen Beitrag aus Bielefeld. Er hat nochmal ein großes Fass aufgemacht. Und gleich gucken wir noch ein bisschen tiefer in dieses Fass und schauen uns nochmal diese Geschichte Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften etwas genauer an. Viele eindrucksvolle Mails erreichen uns, darunter die von Frank-Reginald Wolf aus dem Harz. Er schreibt, leben wir nicht in vielerlei Hinsicht in inflationären Zeiten? Auch in Sachen Freundschaft trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen. Das Digitale vom Analogen. Und für mich gilt die Faustregel, je größer die Freundesquantität, desto geringer die Qualität der vorgeblichen Freunde. Wahre Freunde aber erkennt man nur in der Not. Und Martin Kandels schreibt, die Freundschaft zu meinen zwei besten Freunden hat durch Corona wieder eine deutliche Dynamik erhalten. Seit Corona haben wir alle zwei Wochen abends einen fixen Skype-Termin, zu dem wir uns virtuell treffen. So intensiv war der Kontakt und Austausch schon lange nicht mehr. Danke dafür und wir tauschen uns jetzt aus mit Gül Güzel am Telefon. Sie ruft uns an aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Frau Güzel.
Ja, schönen guten Morgen auch Ihnen.
Wie ist Ihre Freundschaftsgeschichte, die Sie uns erzählen möchten?
Es ist ganz besondere. Vielleicht wird man nicht glauben, dass es sowas gibt. Es ist vor 20 Jahren entstanden, diese Freundschaft. Aber nicht auf die Straße oder vor dem Haustier, sondern in einem Gefängnis in Istanbul. Ach. Ja, das ist interessant. Ich war wegen Sommerurlaub im August 20 Jahren. Und am Flughafen wurde ich willkürlich festgenommen und im Gefängnis gesteckt. Ich wusste gar nicht, warum. Die dann mich verhaftet haben, haben auch nicht gewusst, warum. Auf jeden Fall, weil ich sehr lange eingebürgert Deutsch Staatsangehörigkeit habe, wurde ich dann nach 3 Wochen aus diesem Frauengefängnis in Istanbul, Bakırköy, entlassen worden. Mhm. Aber dort war ich mit den Frauen, die politisch aktiv waren und seit vielleicht ein Leben lang im Gefängnis saßen und die saßen auch teilweise immer noch, hab ich dann bei meiner Entlassung die Frauen, die ich dann dort kennengelernt habe, versprochen, dass ich denen Briefe schreiben würde. Mhm. Die haben gesagt, ja, Gül, das sagen alle, die dann entlassen werden, aber bis jetzt hat keine sowas getan. Ich habe gesagt, ja, ich verspreche nur für mich selbst. Ich weiß es nicht, was die anderen hinterher gemacht haben. Aber ich schreibe immer noch Briefe an diesen Frauen. Ich werde traurig. Ich habe den vorher nicht kennengelernt gehabt. Und erst in diesem Gefängnis. Und die sind teilweise sehr krank, körperlich natürlich, so lang im Gefängnis zu sitzen mit den schlimmsten Bedingungen.
Frau Güzel, darf ich fragen, wie viele Frauen das sind, denen Sie da schreiben? Und ist das so ein Brief an alle oder schreiben Sie jeder Frau einzeln?
Also das sind ja 80% Frauen, also hunderte von Frauen, auch inzwischen Männer. Ich schreibe jedem extra Briefe. Also nicht, dass ich einen Brief schreibe, an jedem schicke. Nein, ich schreibe persönlich. Aber aus diesem Briefe habe ich zuerst gedacht, ich habe gesammelt. Ich habe ja so eine Ordner, alle Briefe, die dann ich erhalten habe, zuerst so gesammelt habe und später habe ich gesagt, oh Gott, was wäre, wenn ich sterben würde, dann wird alles verloren gehen. Aus dem Grund habe ich mich monatelang hingesessen und im Computer alles umgeschrieben und gespeichert. Und später, wo ich darüber gesprochen habe mit Freunden hier, haben die gesagt, ja, Gül, warum machst du kein Buch daraus?
Ja.
Eine gute Idee, da kann ich Sie nur ermuntern.
Ja.
Ja, genau. Jetzt habe ich ein Buch, der erste Band, erzählt von Gefangenen im deutsch, türkisch und kurdischen Sprachen. Aber das zweite Band ist natürlich auch fertig im deutsch und türkischen Sprachen. Mhm. warte ich auch noch einen Herausgeber. Und ich schreibe, ich würde immer noch schreiben. Jetzt habe ich auch heute noch vor, an 5 Frauen zum Schreiben, die denn Journalisten sind und festgenommen worden am 8. Juni in Gefängnissen sitzen, weil sie berichtet haben.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, Frau Güzel, Frau Helle, Herr Schöpp, dass solche Brieffreundschaften, die sind es ja offenbar geworden, dass man sich da nochmal ganz andere Sachen erzählt, als wenn man sich so trifft. Also, dass das noch intensiver ist und man sich noch anders kennenlernt. Ist, Herr Schöpp, so eine Brieffreundschaft ein Modell, was sich eigentlich überlebt hat? Ich habe das gerade so spontan gedacht und dachte, wie toll, dass Frau Güzel sowas macht. Ich kenne das kaum noch, dass man sich mit Briefen austauscht.
Naja, also vor allen Dingen zeigt die Freundschaft von Frau Güzel mit ihren Leidensgenossinnen im Gefängnis, was der Schreiber der E-Mail sagte. Ne? Freunde spürt man vor allem in der Not. Mhm. Na, das ist was glaube ich, da jetzt heraussticht. Und so eine Notsituation schweißt natürlich zusammen und dass daraus jahrelange Brieffreundschaft, in dem Fall ja geht es ja nicht anders als über Briefe, Brieffreundschaften entsteht, finde ich also ganz, ganz großartig. Es zeigt noch was anderes. Diktatoren hassen ja die Freundschaft. Deswegen, weil Freundinnen und Freunde dazu neigen, sich sozusagen von der Außenwelt so ein bisschen oder von dem gesamten Narrativ so ein bisschen abzukapseln und eine eigene Zelle, eine eigene Welt zu bilden. Und ganz oft sind ja aus Freundschaften, aus Freundeskreisen auch politische Bewegungen entstanden. Ne? Und aus dem Grund ist Freundschaft in Diktaturen immer suspekt. Also ich finde das eine ganz großartige Sache und auch, dass Frau Güzel da ein Buch draus gemacht hat, das würde ich tatsächlich gerne lesen.
Das könnte man übrigens Anke Helle in der Zeitschrift Freundin veröffentlichen, zumindest ein Interview mit ihr.
Tatsächlich, unbedingt. Und vor allem, ich wollte aber zum Thema Brieffreundschaft was sagen, weil das haben wir bemerkt, wir bekommen auf einmal wieder verstärkt Nachrichten, zum Teil Briefe, zum Teil aber auch per Mail, dass Frauen eine Brieffreundschaft suchen. Also explizit das Wort Brieffreundschaft. Und haben, das gab es wohl in den 70ern, 80ern, die Freundin gibt es ja seit 1948. Auch da sieht man, wie wichtig dieses Wort schon in unserem Leben, wie lange schon das da ist. Und es gab ganz lang eine Brieffreundinnen-Seite in der Freundin. Und dann ist das irgendwann mit quasi in den 90ern, glaube ich, ist es wegen E-Mails und so weiter, wurde sie abgeschafft. Und wir bekommen aber erstens immer noch Briefe von Frauen, die sich seit damals kennen und immer noch schreiben und immer noch treffen. Und zweitens kommt jetzt die Nachfrage nach Brieffreundschaften. Und wir haben angefangen, in der Freundin wieder Brieffreundschaftengesuche aufzugeben und vorzustellen, Frauen vorzustellen, die Brieffreundinnen suchen. Und bekommen da sehr, sehr hohe Resonanz drauf.
Das finde ich hochinteressant, weil die Brieffreundschaft ja tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich selber habe mal den Test gemacht, bin auf den Dachboden hier gestiegen. Ich habe noch einen alten Koffer mit Briefen, eben auch aus der Zeit vor der digitalen Revolution sozusagen, wo man sich noch richtig Briefe schrieb. Habe da dann drin mal gewühlt und gedacht, ja, mei, wie viele von den Brieffreundinnen und Freunden, die ich damals hatte, kenne ich denn eigentlich noch? Und leider musste ich feststellen, dass viele dann doch versandet sind. Ne? Also insofern kann man nur appellieren oder nur ermuntern, sowas auch solche Modelle wieder zu pflegen. Ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen Müdigkeit am digitalen Alltag bedeutet, dass man wieder zu Stift und Papier greift oder zumindest am Computer einen Brief verfasst, weil die digitalen Kontakte, und da sind wir auch beim Stichwort Kontakte, sind halt meistens eben solche Kontakte, aber keine Freundschaften. Wir ertrinken in Kontakten, schnelle Messages, ne, über die verschiedenen Dienste, aber diese Intensität, die natürlich ein Brief, zu dem man sich hinsetzt und seine Gefühle schildert, wie das in der Antike war oder im Idealismus, ne, das ist ja was eigentlich ziemlich quer zu unserer hektischen Zeit steht. Und vielleicht, also ich finde das großartig, dass Sie das machen in der Zeitschrift Die Freundin, weil das ja vielleicht auch ein bisschen ein grundsätzliches Bedürfnis trifft, sich auch wieder ein bisschen langsamer vielleicht auch zu machen und sich intensiver hinzusetzen und mal wieder so einen richtigen schönen Brief zu schreiben. Mir passiert das manchmal, wenn ich eine E-Mail anfange, da wird dann ein Brief draus an jemand, aber da ist natürlich auch meistens schon vorher ein, man muss sagen, analoger Kontakt da gewesen. Wenn man nur über sich über digitale Kanäle kennt, weiß ich nicht, ob da wirklich immer eine Brieffreundschaft draußen stehen kann. Muss man sich vielleicht vornehmen. Finde ich toll.
Ja, finde ich auch. Frau Güsel, Schlussfrage an Sie. Hat sich aus dieser Brieffreundschaft ein Kontakt zu einer Frau ganz besonders entwickelt? Also gibt es vielleicht eine sogar beste Freundin, die dadurch entstanden ist?
Pilar Sarakan ist eine beste Freundin, weil wir auch nicht nur Freude teilen, wir teilen uns auch unsere Sorgen und Freude. Mhm. Die sitzt im Gefängnis seit 28 Jahren und sie ist krank. Und wir haben so viele Träume mit ihr gehabt, dass wir ein Dorf begründen, Frauendorf, und dass wir selber bestellen und hegen und für uns selber sorgen, dass wir keine Männergesellschaft um uns haben wollen, weil viele Frauen sind auch aus diesem Grund, und nicht nur politisch, auch aus diesem Grund in Gefängnissen. Ja. Aber unser Traum ist zerplatzt, weil bis jetzt habe ich diese Möglichkeit nicht bekommen. Meine Freundin kommt nicht raus und ich werde älter und sie auch. Also wir können diesen Traum nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Solche Fälle fehlen mir schwer. Und noch eine. Ich habe meine Freundin einen Brief geschrieben. Die habe ich jetzt noch in der Hand. Garibe Gezer hieß sie. Und den Brief habe ich auf Briefmarke drauf und in Nachrichten, bevor ich zum Post ging, sie wurde tot in ihrer Zelle gefunden. Hm. Und also es ist nicht so, dass man denkt, ach, jetzt schreibe ich halt einen Brief oder eine Karte. Man tut sich sehr schwere Aufgabe zufügen. Hm. Weil wenn ich den schreibe, dann schreibe ich natürlich schöne Sachen und mache ich selber Fotos, dass ich dann auch fotografieren nach diesen dunklen Orten schicke, dass sie ein bisschen Freude von draußen erfahren. Sie sehen keine Sterne zum Beispiel, dass ich solche Sachen denen schicke, dass sie, oh, so war es, wenn wir draußen waren, haben wir Sterne gesehen zum Beispiel. Mm. Also diese Bedingungen, eine große, schwierige Aufgabe, aber ich mache mit Freude und würde ich weiterhin machen, solange ich noch schreiben kann.
Und dafür, Frau Güsel, danken wir Ihnen sehr. Wir danken Ihnen, dass Sie uns diese sehr bewegende Geschichte auch erzählt haben bei Deutschlandfunk Kultur und dass Sie auch die schwere Aufgabe übernommen haben, Hoffnung zu schicken ins Gefängnis. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir sind gespannt auf das Buch. Ich finde es großartig, dass das hoffentlich bald entstehen wird und verlegt wird. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Beiträge zum Thema Freundschaft. Wenn Sie uns lieber eine Mail schicken, dann an gespräch@deutschlandfunkkultur.de, so wie Gudrun Beiswenger aus Stuttgart. Sie sagt, sich verlassen können auf, erlebe ich in meiner Arbeit mit älteren Menschen als überlebenswichtig. Viele Menschen werden heute sehr alt, dadurch reduziert sich die Anzahl der Freunde drastisch. Was bleibt, ist die Familie, die auch mal ins Seniorenheim kommt, um nach dem Rechten zu schauen. Die Familie bleibt auch übrig, wenn das Schicksal zuschlägt und mehr als Zuspruch nötig wird. Für mich war die Reihenfolge bisher Familie an erster Stelle, dann Freunde zusätzlich, vor allem die alten Freunde. Ajub Nordmann aus Offenbach schreibt, ich habe Multiple Sklerose, bin ab Hals gelähmt und lebe seit 3 Jahren in einem Pflegeheim in Offenbach. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Freundschaften sind, weil ich sowohl von meinen Freunden aus Ilmenau wie auch von meinen Freunden aus Berlin besucht worden bin. Das zeigt mir, wie wichtig ich ihnen bin, da ich meinerseits sie nicht mehr besuchen kann. Ich glaube kaum, dass meine Freunde die Sendung hören, aber ich grüße sie. Herr Nordmann, Sie vertun sich. Ich glaube, viele Ihrer Freundinnen und Freunde hören unsere Sendung. Sie werden es merken, wenn die jetzt alle auf Ihre Mail reagieren. Und wir gehen zu Beate. Danke dafür, Herr Nordmann. Und wir gehen nach Jever zu Beate Berghaus. Schönen guten Morgen, Frau Berghaus.
Ja, guten Morgen. Ja, hallo. Ein total interessantes Gespräch. Und es ist ja schon sehr viel gesagt worden. Und ich möchte mich einfach anschließen. Ich bin jetzt 63 Jahre alt, habe eine 50-jährige Freundschaft mit einer alten Klassenkameradin. Und die hat sich über die Jahre hin gehalten und eine 30-jährige Freundin aus Berliner Zeiten noch. Und Wir haben diesen regelmäßigen Kontakt. Es ist uns total wichtig, uns auszutauschen. Und wir haben es gerade jetzt gemerkt, zur Corona-Zeit, wir haben immer jeden Tag angerufen, wie geht's dir? Mhm. Wir waren alle erkrankt und wir waren immer im Gespräch, wir konnten immer was erzählen und es war wunderbar.
Also Sie haben die erste Freundin kennengelernt, da waren Sie 13, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe.
Ja.
Und ist ja ein schwieriges Alter.
Ja.
Da haben Sie, wenn Sie mit den anderen Zickenkrieg hatten, haben Sie sich darauf verständigt, dass Sie die Netteren sind. Was verbindet Sie mit dieser Freundin aus der Schulzeit?
Ich hatte immer das Gefühl, dass sie reifer ist und auch heute noch reifer ist als ich, dass sie eher so eine Stütze, mütterliche Stütze auch war. Wir kamen beide aus ähnlichen sozialen Hintergründen und konnten uns sehr gut austauschen und sie konnte das sehr gut verstehen, wenn ich ihr meine Sorgen mitteilte und sie mir ihre zum Beispiel. Ne? Aber da war sie sehr, ja schon mit 13, 14, 15 sehr, sehr verständnisvoll auch. Das hat unsere Freundschaft auch ausgemacht und uns wirklich durch die Jahre auch getragen jetzt.
Wie ist das denn, wenn man, Entschuldigung, machen Sie zuerst, ich habe meine Frage noch im Kopf.
Herr Schöpp. Würden Sie sagen, Frau Berghaus, dass diese Freundschaft Ihnen auch wichtige Impulse für Ihr Leben gegeben hat?
Also auf jeden Fall, sonst hätten wir es, glaube ich, miteinander gar nicht ausgehalten. Wir hatten auch Differenzen, durchaus.
Genau das wollte ich fragen, danke.
Aber Differenzen haben dazu geführt, dass es wirklich zur Nähe gebracht hat. Also ich finde, Beziehung, egal in welcher Art und Weise, besteht auch aus Differenzen und auch Auseinandersetzung und nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und Harmonie. Das ist total schön, aber die Auseinandersetzung mit Themen, auch mit philosophischen Themen, die wir so teilweise untereinander auch haben, die sind uns einfach sehr wichtig, unabhängig von dem Lebenspraktischen.
Aber wie haben Sie es da geschafft, Frau Berghaus, Kritik freundschaftlich zu formulieren? Also wie viel Ehrlichkeit verträgt Freundschaft auch und wie viel Auseinandersetzung?
Also, es ist immer eine Frage des Alters auch. Also in früheren Jahren habe ich mich dann zurückgezogen, war dann bockig und auch beleidigt. Und was erzählt die mir hier eigentlich? Und dann habe ich in den 40ern eine berufliche Fortbildung gemacht im Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Bin mittlerweile auch systemische Beraterin. Und daraus hat sich dann natürlich eine wesentlich höhere Kritikfähigkeit auch entwickelt.
Dazu hätte ich gerne einen Tipp für uns alle. Wie schafft man das wirklich freundschaftlich zu bleiben und freundlich zu bleiben, wenn man eine Kritik äußert, auch der besten Freundin, dem besten Freund gegenüber? Was ist da so das A und O oder eine Faustregel, die Sie uns vielleicht mit auf den Weg geben können?
Eine Faustregel würde ich schon fragen, möchtest du gerade hören, was ich zu dem und dem Thema zu sagen habe? Ich habe gerade das und das gehört von dir und es hat mich betroffen gemacht und möchtest du wissen, wie meine Haltung dazu ist? Dann kann mein Gegenüber entscheiden und kann sagen, ich sage jetzt etwas dazu, ich sage ja oder ich sage auch nein. Wenn ich es nicht hören möchte, ist das auch in Ordnung, aber es ist immer vor die Wahl gestellt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine ganz große Öffnung auch dann bedeuten kann.
Meine Chefredakteurs, ich wollte mich auch gerade einmischen, meine Chefredakteurs, Kollegin Mattea und ich, bei uns ist es ja auch so, dass wir sehr kritikfähig sein müssen und wir haben das Gefühl, dass eben diese Ehrlichkeit, die Sie vorher angesprochen haben, das Wichtigste ist. Also wir versuchen immer alles direkt anzusprechen. Ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, dass man nicht so ein Häufchen aufbaut, in dem noch eins und noch eins und noch eins draufkommt, dass man runterschluckt und dann irgendwann explodiert man, weil so viel darauf kam, sondern dass man wirklich sehr schnell, wenn irgendwas komisch war, anspricht. Also wir versuchen immer, wenn wir aus dem Raum gehen und wir hatten vielleicht eine Situation, jetzt gerade auch vor Mitarbeiterin, wo wir gedacht haben, so, hey, warum hat die das denn jetzt gesagt? Dass wenn wir in unser Zimmer reinkommen, wir haben gemeinsam ein Zimmer, die Tür zu machen, als erstes sagen, sag mal, was war das denn jetzt? Und das hilft uns sehr, das einfach direkt loszuwerden und dann ist es auch erledigt.
Und also gehen Sie dann auch schon mal in die Luft oder sind Sie immer so diplomatisch wie Frau Berghaus und fragen erstmal, möchtest du hören, was ich zu sagen habe?
Ich würde wünschen, dass es so wäre, aber leider schaffe ich das nicht immer. Es ist eher so, dass wir auch mal in die Luft gehen können, aber wir machen das jetzt seit 3 Jahren und verbringen unfassbar viel Zeit miteinander natürlich und auch gerade während der Pandemie war das wirklich sehr anstrengend zum Teil, aber wir haben uns kein einziges Mal gestritten, also wir können beide sehr gut mal sagen, so, hä, was war das? Und dann ist es aber auch raus und wieder gut. Ich bin ja persönlich der Überzeugung, lieber einmal schnell laut, als eben sehr lang zu leise.
Herr Schöpp. Ich denke auch, dass es ein ganz wesentliches Bestandteil der Freunde oder eigentlich charakteristisches Element ist, dass man sich nicht verstellt voreinander. Ne? Ich habe auch einen sehr, sehr guten Freund aus dem Kollegenkreis noch mitgebracht. Und Kolleginnen und Kollegen sind ja nicht automatisch befreundet, auch wenn man sich gut versteht und immer gleich in der gleichen Meinung ist, was alles falsch läuft im Laden, sondern es gehört noch mehr dazu. Und gerade am Arbeitsplatz, wo man ja gerne immer so eine Fassade mit sich rumträgt, da macht das den Unterschied aus, ne? Ob man bei jemandem das Gefühl hat, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht so tun, als ob, sondern ich kann einfach der oder die sein, die ich bin. Und das ist beim Tobias, den ich schon sehr lange als Kollegen und eben auch als Freund habe, und das ist nicht selbstverständlich, das ist da der Fall. Wir sind also immer sehr direkt und sehr offen miteinander, und das ist aber etwas, was man spürt, ob das geht oder nicht, ne? Das kann man auch nicht erzwingen. Und dieses sich nicht verstellen müssen, das finde ich so, das ist eigentlich das Hauptwesen der Freundschaft. Und das ist auch, was so unser Leben bereichert, oder auch dieses, das habe ich auch für das Buchtitel oder im Untertitel das Wort Leichtigkeit vorkommt, weil das mich immer sehr erleichtert, wenn ich mich nicht verstellen muss, sondern einfach sagen kann, was ich jetzt meine und vielleicht auch mal eine andere Meinung äußere als ein guter Freund und eine gute Freundin. Das ist ja heute so eine Tendenz, dass man sich in diesen berühmten Filterblasen abschließt und jede abweichende Meinung wird mit erbarmungslosem Entfreunden geahndet. Mhm. Das ist natürlich ein wahnsinniger Verlust und eine wahnsinnige Verarmung auch der Sozialbeziehung, wenn ich nur noch mich mit Leuten umgebe, jetzt ob im Netz oder privat, die in allem meiner Meinung sind. Ne? Das ist nicht nur Fad, sondern eigentlich auch eine Verarmung des Soziallebens. Ich finde, ein gewisses Maß von Meinungsverschiedenheit und auch mal Streit sollte Freundschaft aushalten können.
Frau Berghaus, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Jever.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Einen schönen Tag noch.
Ihnen auch, danke. Und wir haben eine Mail von Silvia Herzinger aus München bekommen, die uns schreibt, ich bin 72 und war immer für viele liebe Freunde da, für alle Probleme und Dramen und so weiter. War sozusagen der Psychotherapeut für alle. Jetzt durch Corona hatte ich einen Totalzusammenbruch mit Schlaganfall, 3 großen Operationen, 10 Kliniken und derzeit mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Fast alle Freundschaften sind weg, zumal jeder durch Betreuung eigener Familie überfordert ist. Corona hat vieles durcheinander gebracht und viele verstehen ihre eigenen und auch meine Krankheiten nicht. Bei diversen Telefonversuchen versuchen mich langjährige Freundinnen wieder in die alte Rolle zu drängen, aber das tut mir nicht gut und ich muss freundlich abbrechen. Da sind wir bei dem Punkt, wann sollte man eine Freundschaft beenden? Frau Helle, wie sehen Sie das? Wann sollte man sagen, ich glaube, jetzt lassen wir es besser auslaufen oder wir reden mal richtig Tacheles oder?
Ich glaube, das ist schwer. Da gibt es so viele unterschiedliche Gründe auch, und das hat am meisten mit einem selber zu tun. Also ich glaube, am Ende hat das ja, war das in der Mail ja schon genau richtig formuliert. In dem Moment, wo man merkt, es tut mir nicht gut, oder es zieht mich runter oder es raubt mir sehr viel mehr Energie, als es mir gibt, dann ist zumindest ein Moment, an dem man entweder was ändern muss oder wirklich die Freundschaft beenden muss tatsächlich. Am Ende geht es da ja vor allem um gegenseitige Erwartungen. Was erwartet die Person von mir, die Freundin? Was erwarte ich von der Freundin? Und wird das gerade unterstützt? Also ist das genauso, wie ich das finde? Oder muss ich da was verändern? Ich habe beide schon erlebt, dass ich dann irgendwie Erwartungen an Freundinnen hatte, die enttäuscht worden sind, oder andersrum, auch gerade in diesen Phasen, wo man sehr viel um die Ohren hat, so wie jetzt in den letzten 2,5 Jahren der Pandemie ging es, glaube ich, vielen von uns mit Kindern zu Hause und mit Eltern und mit Job und Homeoffice und allem Möglichen gleichzeitig, da ist man selbst natürlich auch als Freundin manchmal eine Enttäuschung. Und dann findet man das sehr schlimm und kann das nur versuchen auszusprechen und zu sagen, es tut mir leid, ich kann gerade nicht mehr geben. Und entweder kommt die andere Person damit klar oder muss man dann vielleicht auch sagen, vielleicht ist es gerade nicht der richtige Moment und vielleicht finden wir uns irgendwann wieder. Das hat ja Herr Schöpf vorher auch schön erzählt, dass man sich ja auch manchmal dann nach einer Auszeit auch wiederfindet in anderen Lebenssituationen.
So wie das mit Erkan und Ihnen war, Herr Schöpf. Mhm. Gibt's denn, also den Erkan haben Sie ja wiedergefunden. Gibt es denn bei Ihnen Freundschaften, die Sie beendet haben?
Beendet in dem Sinne nicht, weil es ist ja auch so ein bisschen das Wesen der Freundschaft, dass sie, wenn man feststellt, da stimmen die Werte nicht mehr. Ne? Das ist, glaube ich, um Ihre Frage vielleicht auch versuchen zu beantworten, irgendwie das, was Freundschaften tatsächlich unmöglich macht, wenn das Wertesystem nicht mehr stimmt. Man kann verschiedener Meinung sein, aber man möchte schon feststellen, dass man irgendwie noch an die gleiche Wahrheit glaubt. Wahrheit ist ja was sehr Subjektives. Und wenn man, das ist ja nun leider gerade in der momentanen Situation, Corona ist öfter angesprochen worden, da gab es ja sehr viele Probleme dadurch. Ich glaube auch weniger, dass Freundschaften zerbrochen sind an den Pandemiebeschränkungen, sondern an den Meinungsverschiedenheiten darüber. Ne? Das ist,
aber interessanterweise, also Corona hat Freundschaften ja wirklich auf eine harte Probe gestellt. Also interessanterweise hat es da aber zwei gegensätzliche Erfahrungen gegeben. Also manche Freundschaften haben stark gelitten, vor allem eben bei Auseinandersetzungen um die Maßnahmen. Und andere haben sich dann bei langen Spaziergängen intensiviert.
So ist es. Also das ist mir auch persönlich passiert. Ne? Mhm. Es gab Freundschaften, die so dadurch einfach, dass man sich nicht traf, ausgelaufen sind. Aber auch da, deshalb, weil einfach viele Freundschaften bestehen auf gemeinsamen Interessensgebieten. Ne? Und wenn man halt nur befreundet ist, weil man miteinander ins Kino ging und das dann nicht mehr konnte oder sich halt treffen musste, dann ging das zum Teil nicht mehr. Ne? Aber die wirklich intensiven Freundschaften, die, das habe ich persönlich auch festgestellt, die sind dadurch eher enger und stärker geworden, weil man auch eigentlich erst gespürt hat, wie sehr einem die andere Person fehlt, wenn man sie nicht sieht. Ne? Und da wusste man bei manchen ganz klar, die fehlen mir wirklich. Und bei anderen stellte man fest, naja, fehlen mir vielleicht doch nicht so. Das ist was in der Freundschaft sich ja ganz, ganz von alleine ergibt. Ne? Das beschließt man ja so in der Regel eigentlich nicht. Ne?
Johanna Bick aus Weimar schreibt, ich bin mit meiner Freundin seit 28 Jahren befreundet. Wir haben uns mit 12 Jahren kennengelernt. Sie ist für mich diejenige, die mein ganzes Herz kennt und ich das ihre. In all den Jahren sind wir immer auch unseren eigenen Weg gegangen, aber immer in engster Verbundenheit mit großer Toleranz, gegenseitiger Nachsicht und Annahme. Bei ihr kann ich mit aller Ehrlichkeit und Inbrunst weinen, ohne mich zu schämen. Ihre Kritik fühlt sich am liebevollsten an. Wir können heute noch solche Lachanfälle bekommen, dass uns die Luft wegbleibt. Und es bedarf nur eines gegenseitigen Blicks und wir wissen, wie wir empfinden. So ist es mit meiner besten Freundin Franzi. Wie schön, Johanna Bick. Dankeschön für die Mail aus Weimar. Und Petra Brunswick wartet schon seit einer ziemlichen Weile in Hamburg darauf, uns von ihren Freundschaften zu erzählen. Schönen guten Morgen, Frau Brunswick.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Sie Arme, jetzt mussten Sie laufen. Guten Morgen. Wie schaut es aus? Was möchten Sie erzählen über Ihre Freundinnen und Freunde?
Ich bin 72 Jahre alt und habe gestern gerade meine Freundin Victoria aus Tasmanien zum Airport gebracht. Wir haben uns kennengelernt vor 40 Jahren. Victoria war damals hochschwanger und suchte für eine Hausgeburt eine Hebamme. Das war damals sehr schwer. Es war weder politisch noch gesellschaftlich gewollt, dass Hausgeburten stattfanden. Und ich habe dann relativ lange, natürlich auch unter Druck, weil die Geburt stand ja bevor, nach einer Hebamme gesucht und wurde dann auch endlich fündig. Und ich war dann ein paar Minuten nach der Geburt des kleinen Jungen damals auch in ihrer Wohnung. Und das war ein sehr bewegender Moment, wir beide und das Baby. Und seitdem sind wir befreundet. Über 20.000 Kilometer.
Sind Sie zufällig Patin geworden oder Freundin auch des Kindes?
Ja, der Junge war öfter bei uns, ist auch mit einem meiner Kinder eine Weile zur Schule gegangen. Ich habe meine einzige Tochter, ich habe drei Söhne, eine Tochter, habe ich nach meiner Freundin Victoria genannt. Und es ist so, wie schon oft in der Sendung beschrieben wurde, wir haben uns also jetzt Corona-bedingt 3 Jahre nicht gesehen, haben uns getroffen und haben sofort wieder da angefangen, wo wir aufgehört haben.
Weil Sie diese Freundschaft eben auch wirklich intensiv gepflegt haben.
Ja, das war natürlich früher nur über Briefe möglich. Und heute, das wurde ja auch schon gesagt, haben natürlich die Medien uns das sehr erleichtert. Dazu kommt noch, dass meine Freundin beruflich sehr oft nach Europa fliegen musste und sodass wir uns auch relativ regelmäßig sehen konnten. Aber ich glaube, dieser existenzielle Einstieg, sage ich mal, in die Freundschaft durch eine Geburt, war doch sehr prägend für uns.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also sie so anzufangen. Aber das bringt mich natürlich auch zu der Frage, die wir eigentlich schon eine ganze Weile vertiefen wollten. Herr Schöpp, gelingt es Frauen eigentlich besser, sich ein stabiles soziales Netz aufzubauen als Männern?
Nach meiner Beobachtung ja, aber es ist eine Beobachtung. Ich habe das nicht wissenschaftlich irgendwie, kann das nicht wissenschaftlich fundiert begründen. Es ist eine Beobachtung, die ich mache, dass Frauen ihre Freundschaften intensiver pflegen. Also Männer neigen gerade nach Trennungen zum Beispiel, was ja so ein Moment ist, wo man Freundinnen und Freunde wirklich dringend braucht, neigen dazu, sich so ein bisschen in sich selbst zu verschließen, oder sie pflegen oft so eine gewisse Kumpelhaftigkeit. In der Soziologie hat man früher von Side-by-Side-Freundschaften gesprochen unter Männern. Man sitzt nebeneinander im Stadion und guckt, was unten passiert, und gibt höchstens hin und wieder mal einen brummigen Kommentar von sich. Und bei Frauen sprach man von Face-to-Face-Freundschaften, also dieses Bild, was man da vor Augen hat, ne, die beiden Freundinnen, die im Café sitzen, sich ganz tief in die Augen schauen und über emotionale Dinge sprechen. Das sind natürlich ein bisschen Rollenklischees auch, das ist klar. Aber ich kann das zum Beispiel an meiner Lebensgefährtin feststellen, die pflegt ihre Freundschaften so intensiv und so toll, und da liegen dann manchmal kleine Geschenke vor der Tür, die der Postbote gebracht hat, oder sie rufen sich ständig an, zu jedem sich bietenden Anlass. Es sind auch zum Teil dann auch Kooperationen geschäftlicherseits daraus entstanden, ne? Eigentlich aus den Freundschaften, nicht umgekehrt, nicht erst war es das Geschäft und dann die Freundschaft, sondern man hat dann gesagt, du kannst doch das und das, vielleicht kannst du mir da helfen. Und das hat sich dann auch in diese Richtung weiterentwickelt. Also die Vielfältigkeit von Frauenfreundschaften, die hat mich doch eigentlich fast ein bisschen neidisch gemacht, muss ich sagen. Und ich habe mir dann auch gedacht, nachdem ich auch dieses Buch recherchiert habe, mir gedacht, musst du dir da mal ein Beispiel dran nehmen, ja, und auch deine eigenen Freundschaften mal ein bisschen emotionaler gestalten. Und ich kann sagen, ich habe nur davon profitiert und kann eigentlich viele Männer, die das so ein bisschen, so ein bisschen als selbstverständlich abtun, man hat halt da so seine Kumpels. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, ne, dann stehen viele doch mit leeren Händen da. Ich kann da jeden nur ermutigen, sich so ein bisschen was abzugucken.
Ja. Also das aber ist ich glaube, dass Frauen auch Meinung. Ich glaube, dass Frauen auch einfach schon immer angewiesener sind auf ein Netzwerk. Also wirklich historisch gesehen natürlich einfach schon, weil sie auch oft sich um die Kinder kümmern mussten und um viele Dinge gleichzeitig kümmern mussten. Und heute noch viel, viel mehr, wenn wir irgendwie Kinder haben wollen, arbeiten wollen, keine Ahnung, wir sind viel mehr darauf angewiesen, Unterstützung und ein sicheres Netzwerk zu haben. Mhm. Und ich glaube, deswegen pflegen wir das instinktiv auch mehr. Auch wenn wir jetzt nicht darauf angewiesen sind, auch in den Momenten schon bereiten wir das quasi innerlich vor. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn mein Mann sich abends mit einem Freund trifft und zurückkommt und ich frage ihn, und wie geht's ihm, was macht seine Frau, wie geht's den Kindern? Und er kann auf keine dieser Fragen eine Antwort geben. Und ich denke mir, ihr wart jetzt 4 Stunden zusammen Bier trinken. Es kann doch nicht sein, dass ihr über kein einziges dieser Themen gesprochen habt. Aber das können Männer.
Ja, das ist ganz, ganz erstaunlich. Da ist dann manchmal auch so eine Rivalität irgendwie im Spiel, die bei Frauen natürlich auch vorhanden ist, wie man mir zumindest berichtet. Und, aber das ist ganz eigenartig. Ne? Also für viele Männer denken, ihnen bricht ein Zacken aus der Krone, wenn sie mal was Emotionales sagen. Und das ist nicht so. Also das ist, man darf auch mal weinen und ähnliches. Das befreit sehr. Und ein guter Freund, der wird das auch der wird das nicht zurückweisen. Ne? Also vielleicht ist das auch ein bisschen die Nagelprobe. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Männer sich da so ein bisschen irgendwie
belauern oder cool sein wollen. Wobei es auch wieder da so ist, dass natürlich nicht alle Männer wie Männer sind und alle Frauen wie Frauen. So, nee. Wie gesagt, ich hatte ja vorher schon erzählt, dass ich einen sehr engen Freund habe und mit dem tauschen wir uns extrem über alle möglichen Emotionen aus. Also zu sehr Klischee darf man da nicht sein, aber ich kann es natürlich nachvollziehen.
Ich würde da noch gerne einen Aspekt reinbringen, Frau Brunswick. Haben Sie mal erlebt, dass Ihr Partner, Ihre Partnerin mit der Viktoria nicht klarkommt oder überhaupt mit Freunden nicht klarkommt? Also was macht man dann, wenn der Partner, die Partnerin zu Hause mit dem nicht klarkommt, den man selbst ganz oder die man selbst ganz klasse findet? Haben Sie sowas mal erlebt?
Ich habe sowas schon erlebt. Das kommt natürlich darauf an, wie gerade der Status der Partnerschaft ist. Mhm. Wenn die Partnerschaft gut ist, dann hält die Freundschaft und auch die Partnerschaft das aus und der Partner. Wenn sie schon am Zerbröckeln ist, dann nicht, würde ich sagen. Mhm. So habe ich es jedenfalls erlebt. Und im Zweifelsfall, bei mir war es so, dass die Freundschaft, die natürlich auch, wie gesagt, mit langer Distanz durchgehalten hat. Die Freundin war ja nicht präsent. Das ist noch etwas anderes, glaube ich. Da habe ich die Freundschaft immer hochgehalten. Sonst hätte sie auch über diese 50 Jahre nicht gehalten.
Hm. Frau Helle, was würden Sie dann vorschlagen, wenn das nicht funktioniert mit den Freunden so gegenseitig? Soll man sich dann einfach alleine treffen und sagen, komm, vergiss es. Wir sehen uns jetzt einfach zu zweit und nicht mit 3, 4, 5 anderen, wenn es nicht klappt?
Ich glaube, das geht bis zu einem gewissen Grad. Und ich würde dann auch wirklich sagen, man muss ja nicht irgendwie so als vierblättriges Kleeblatt auftauchen. Man muss sich nicht zwangsläufig zu viert verstehen, wenn jetzt beide einen Partner haben. Aber ich glaube, wenn man den Partner wirklich nicht ausstehen kann oder vor allem, wenn man das Gefühl hat, er tut der Freundin nicht gut, das ist ja noch viel entscheidender, dann wird das tatsächlich ein Problem. Und dann muss man vielleicht auch irgendwann sagen, hey, ich möchte nicht, dass, oder ich habe ein Problem mit deinem Partner, weil ich merke, er tut dir nicht gut. Wenn er jetzt aber einfach mir persönlich unsympathisch ist, aber total super für meine Freundin ist, dann finde ich, dann trifft man sich halt ohne ihn. Ist doch total in Ordnung.
Frau Brunswick, danke schön für den Anruf aus Hamburg. Und wir gehen nach Berlin zu Nina Breslein. Guten Morgen, Frau Breslein.
Ja, moin, hallo.
Moin.
Kurz vorab, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme ein bisschen belegt.
Klingt aber schön fürs Radio.
Super, perfekt. Genau, ich habe eine schöne, eher unkonventionelle Geschichte zum Thema durch dick und dünn. Meine Oma, die ist jetzt 83 Jahre alt, ist vor einigen Jahren aus 30 Jahren in Dänemark zurück nach Deutschland gezogen. Und die hatte da einen dänischen Ehemann, der dann verstorben ist, mein Stiefopa. Und sie ist dann zurückgekommen. Und ja, meine Familie war schon so ein bisschen besorgt, ist sie da vielleicht ein bisschen isoliert oder wie kommt sie denn wieder klar mit dem neuen Umfeld? Ja, und meine Oma ist komplett aufgeblüht, hat sich in verschiedenen Vereinen engagiert. Und dann hat sie in einem Verein einen aus ihrer Sicht jungen Mann, Jahrgang 61, kennengelernt. Der ist also 2 Jahre jünger als meine Mutter, also als ihre Tochter. Und ja, seitdem ist da eine sehr starke, innige Freundschaft entstanden. Die beiden machen ganz viele Ausflüge, helfen sich gegenseitig im Alltag. Er ist kein gebürtiger Deutscher, das heißt, er kann gut Deutsch, aber braucht bei Behördensachen Hilfe. Da macht sie, also gibt ihm Unterstützung und er hilft ihr beim Einkaufen und ja, so.
Das ist ja wirklich eine sehr ungewöhnliche Geschichte.
Ja, und die beiden sind total gut befreundet. Er ist auch oft bei Familienfeiern dabei und sie hat irgendwann mal gesagt, naja, ich dachte, ich suche mir eine beste Freundin und nun ist er eben meine beste Freundin.
Und wie hat so die Familie reagiert, der Freundeskreis? Also waren die alle ganz aufgeschlossen und ganz offen oder haben ein paar die Stirn gerunzelt?
Also ich würde sagen, am Anfang war es natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Also ja.
Was macht Oma denn da?
Ja, genau. Und der ist ja jünger als Mama. Und was ist denn da los? Aber jetzt nach Jahren, der ist total unterstützend. Das ist ein total lieber Kerl. Wir mögen den alle richtig gern. Und wenn der nicht wäre, also der unterstützt meine Oma wirklich umfassend und andersrum genauso. Das ist eine ganz schöne Freundschaft.
Hätte es sowas, Herr Schöpp, Sie haben ja viele Epochen auch studiert. Also Sie sind ja wirklich von der Antike bis heute gegangen. Hätte es so eine Freundschaft oder hat es so eine Freundschaft früher auch gegeben oder hätte man da gesagt, das geht nicht?
Na, eher mehr als jetzt. Ne? Also was da gerade angesprochen wird, die Freundschaft als soziales Netz. Ne? Das ist was heute so etwas in Vergessenheit geraten ist. Freundschaft wird oft eben so als Zeitvertreib für den Feierabend angesehen, aber Freundschaft als soziales Netz, als wirklich gegenseitiges Hilfeversprechen, ne, das ist was in der Antike zum Beispiel ganz intensiv gelebt wurde. Damals gab es ja auch kein staatliches soziales Netz, das heißt, man war darauf angewiesen, dass Freundinnen und Freunde in der Not da sind. Ne? Also Freundschaften stand ja damals oft so auf dem Schlachtfeld, im Kampfgetümmel, wenn dann der Freund fiel, ne, dann lautete das Versprechen auch immer, ich kümmere mich um Witwen und Waisen. Ne? Das war damals ganz, ganz klares Bestandteil der Freundschaft. Heute wird das eigentlich eher anders gesehen. Ne? Und es ist jetzt aber trotzdem ganz interessant, im Zuge da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, der Vereinzelung der Menschen. Ne? Gerade man ist darauf angewiesen, sehr mobil zu sein, Familienverbände sind weit verstreut oder kennen sich gar nicht mehr. Da kann dieses soziale Netz, ne, diese Bedeutung der Freundschaft als soziales Netz ja auch wieder zunehmen. Und ich fand es ganz interessant, dass die Ampelkoalition die Verantwortungsgemeinschaft zumindest in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben hat, dass man also künftig auch unabhängig von Ehe oder eben auf Beziehungen, die durch sexuelle Anziehung entstehen, künftig auch rechtlich füreinander einstehen kann. Das ist also die Verantwortungsgemeinschaft soll als Gesetz ins Gesetz geschrieben werden. Hat ja auch viel Aufregung dann verursacht, was soll das eigentlich und so weiter. Aber ich finde das ganz großartig und war ganz erstaunt, ne, dass also diese eigentlich sehr alte Idee, die schon aus der Antike kommt, Verantwortungsgemeinschaft unter Freundinnen und Freunden sogar gesetzlich verankert werden soll. Ich hoffe, dass das auch wirklich gelingt. Die Regierung hat ja momentan irgendwie auch viel anderes zu tun. Mhm. Aber ich hoffe, dass dieses Vorhaben nicht in Vergessenheit gerät, denn das ist was, glaube ich, in unserer zur Vereinzelung, zur Einsamkeit in der eigenen Gesellschaft was sehr Wichtiges wäre. Ich persönlich habe zu zwei Freunden, also einer Freundin und einem Freund, wir haben füreinander sowas abgeschlossen, also Vollmachten, ne, die uns ermöglichen, im Krankheitsfall füreinander zu entscheiden, weil ich persönlich ja eben keine biologische Familie habe und bei den anderen ist es mit der biologischen Familie ein bisschen schwierig. Da haben wir uns entschlossen, da füreinander einzustehen. Das war vor einigen Jahren, als wir das gemacht haben, noch sehr schwierig, da den Notar sozusagen zu überzeugen, dass das geht. Ne? Und insofern war ich ganz begeistert, dass ich da las, nanu, also das soll künftig vereinfacht werden. Ja. Weil bisher ist das noch sehr, sehr schwierig. Ja.
Frau Helle, Ergänzung dazu?
Ach, ich glaube, nee, also jetzt zu dem nicht. Ich finde das total interessant, diese Verantwortungsgemeinschaft. Da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, auch im Zuge der Frauen, die eine Vielfalt an Dingen zu tun haben und die sich gegenseitig unterstützen sollten. Und am Ende ist ja genau unsere Doppelspitze bei der Freundin auch eine Verantwortungsgemeinschaft, wenn man so möchte, ja, weil wir uns die Verantwortung genau dafür teilen. Und ja, da merke ich eben, wie gut das tut.
Nina Breslein, danke schön für den Anruf aus Berlin. Ganz, ganz kurz noch am Schluss die Frage, kann man wirklich mit seinem Chef, seiner Chefin befreundet sein? Herr Schöpp, was sagen Sie?
Ich glaube nicht, weil eben diese Gleichheit, ne, also die der Freundschaft zugrunde liegt, weil die dadurch ins Wanken gerät. Und ich habe das selbst persönlich erlebt. Ich bin mal vor vielen Jahren in der Hierarchie aufgestiegen und ich hatte vorher so einen Kollegenkreis, Menschen, mit denen ich sagen würde, da war ich befreundet, das war dann plötzlich sehr, sehr schwierig, weil plötzlich eine Sachebene eintritt, der man ja auch irgendwo Genüge tun muss. Ne? Also man darf ja eigentlich nicht, das ist ja auch wirklich verpönt, aufgrund von menschlicher Nähe anders entscheiden, als wenn diese menschliche Nähe nicht da wäre. Man muss ja sozusagen immer auf der gleichen Ebene Entscheidungen treffen. Und das macht es sehr, sehr schwierig, weiterhin befreundet zu sein, weil natürlich die Erwartungen andere sind. Ne? Wir sind doch befreundet, warum machst du denn das jetzt? Ja. Ne? Ich finde das persönlich wahnsinnig schwierig und ich habe auch schon Freundschaften scheitern sehen daran, ne, dass diese verschiedenen Hierarchieebenen da einfach ein Ungleichgewicht bringen, weshalb ich tatsächlich glaube, dass Freundschaft, echte Freundschaft am Arbeitsplatz möglich ist, ja, aber sehr, sehr schwierig.
Ich möchte diese Sendung beenden mit einer sehr schönen Mail von Ilona Haas. Sie schreibt sofort, denke ich, bei dem Thema an eine langjährige Freundin. Wir kennen uns seit 1990, haben uns durch die Arbeit kennen und schätzen gelernt. Dann waren wir auch als Familien befreundet. Einen Punkt möchte ich nennen, der mir sofort einfällt, wenn ich daran denke, dass eine Freundschaft Bestand hat. Und das ist, sich bei allem, was man erlebt oder sich anvertraut, nicht zu bewerten. Dann hält man auch Unterschiede aus und Phasen von weniger Kontakt, die durch Umzug oder zum Beispiel neue Partner zustande kommen. Forderungen passen für mich so gar nicht zu einer Freundschaft. Freundschaft ist da, wo ich meine Füße immer und unangekündigt mit unter den gedeckten Tisch stellen kann, wo ich weinen kann, ohne immer alles zu erklären und wo ich auch nachts um zwei anrufen kann. All das habe ich in dieser Freundschaft erlebt und noch vieles mehr. Besser geht's nicht. Ilona Haas, vielen herzlichen Dank für die Mail. Danke an alle, die angerufen haben. Ihnen allen ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.